Swisslearn, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Sie wollen frischen Wind in Sachen Softwareanbieter? Auf softwarevergleich.de können Sie schnell und einfach führende HR-Softwareanbieter miteinander vergleichen. Mit unserem brandneuen Softwarevergleich-Newsletter erhalten Sie exklusive Updates direkt in Ihr Postfach. Jetzt anmelden unter softwarevergleich.de/newsletter.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Podcast Neues Lernen. Heute, ich verspreche es, ist wirklich eine ganz besondere Folge. Wir haben es schon öfter mal gesagt, aber heute feiern wir nämlich.
Genau, wir feiern Geburtstag und zwar den 25. Geburtstag des Personalmagazins.
Ja, 1999 wurde das Personalmagazin gegründet. Julia, was hast du da nochmal gemacht?
Da wurde ich eingeschult und war quasi auf dem Weg dahin, dieses Fachmagazin endlich lesen zu können.
Das war vorgezeichnet.
Und im Zuge dieses Jubiläums gibt es nicht nur unseren Spezialpodcast, sondern natürlich auch eine besondere Jubiläumsausgabe des Personalmagazins, die heute erscheint. Und darin ist auch einer unserer bekannten Autoren, nämlich Uwe Peter Canning. Und der hat darin einen Artikel beigesteuert, der heute auch Thema unseres Podcasts ist.
Ja, Uwe Peter Canning kennt ihr auch schon tatsächlich aus unserem Podcast, denn er war schon mal dabei, als wir über Eignungsdiagnostik gesprochen haben. Er ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Osnabrück. Und ich verspreche euch schon jetzt, es wird einige Aha-Effekte durchaus geben, wenn er zeigt, wie er mit wissenschaftlichen Fakten gegen so einige HR-Mythen kämpft.
Ich präsentiere dann Forschungsergebnisse und manchmal, wenn man Zeit hat, kann man auch eine kleine Übung machen, wo man dann auch sieht, dass man sich zum Beispiel von der Attraktivität eines Menschen sehr stark beeindrucken lässt, wenn es um die Einschätzung von Kompetenzen geht. Und da sind durchaus auch immer mal Hartnäckige dabei. Ich würde auch nicht jede Seele retten, natürlich. Aber wenn dann jemand sagt, ja, aber Herr Canning, ich mache das doch seit 15 Jahren, dann sage ich, ja gut, aber wenn Sie 15 Jahre lang schlechte Interviews machen, dann sind Sie natürlich Expertin, aber leider Expertin für schlechte Interviews.
Wir haben nicht nur über HR-Mythen mit ihm gesprochen, sondern eben auch zum Jubiläum des Personalmagazins darüber, welche Rolle eigentlich Fachmedien einnehmen können, um solche Mythen zu entkräften, ihnen zu begegnen und zwischen Wissenschaft und Praxis zu vermitteln.
Ja, das ist der fachliche Teil und heute, muss ich jetzt schon mal spoilern, müsst ihr wirklich bis zum Ende hören. Wir werden hier die Sektkorken knallen lassen und uns mit unseren Kolleginnen und Kollegen, die hier schon gerade langsam das Podcast-Studio stürmen, unterhalten, was so ihre Learnings in den vergangenen 25 Jahren waren, was Ausblicke sind und was vielleicht auch nette Anekdoten waren in der Zeit, die in der Redaktion so passiert sind. Und jetzt aber erstmal ab ins Gespräch. Ein ganz herzliches Willkommen heute sozusagen an einen Wiederholungstäter, lieber Herr Professor Canning. Sie waren ja schon mal bei uns im Podcast und heute in unserem ganz besonderen 25 Jahre Personalmagazin Podcast. Herzlich willkommen, schön, dass Sie remote wieder dabei sind.
Ja, danke schön. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gern dabei.
Ja, wir haben ja gesagt, wir möchten gerne einen Podcast machen und mit unseren Redaktionskollegen vom Personalmagazin feiern. Und Sie haben ja auch einen Artikel beigetragen zu unserem Jubiläumsheft. Und darin geht es um ja so eine Auswahl sozusagen der größten Mythen im Personalbereich. Jetzt will ich erstmal so ganz von vorne grundlegend einsteigen. Was ist denn eigentlich für Sie ein Mythos?
Also ein Mythos ist für mich eine Überzeugung, die tief sitzt und weit verbreitet ist in der Praxis und dennoch aus Sicht der Forschung falsch ist. Es gibt also den Widerspruch quasi zwischen dem, von dem viele Leute glauben, dass es richtig ist, und dem, was die Forschung sagt.
Und was würden Sie sagen, wie entsteht dann ein solcher Mythos, wenn doch eigentlich von Forschungsseite klar ist, dass dem kein Halt gegeben werden kann?
Ja, da gibt es verschiedene Gründe. Man muss ja erstmal Forschung überhaupt wahrnehmen und muss sich damit auseinandersetzen, um überhaupt erkennen zu können, dass es einen solchen Widerspruch gibt. Ich glaube, dass viele Mythen dadurch entstehen, dass man einfach relativ unreflektiert der eigenen Wahrnehmung folgt. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie würden jetzt seit 10 Jahren sehr schlechte Einstellungsinterviews machen, dann fühlen Sie aber dennoch, dass Sie Menschen gut einschätzen können. Und dann kommen Sie gar nicht auf die Idee, dass das falsch sein könnte, weil Sie fühlen das ja. Das heißt also, viele Mythen entstehen einfach durch die subjektive Wahrnehmung des Alltags. Es gibt aber natürlich auch Mythen, die zum Teil aus der Forschung kommen, weil Forschungsergebnisse falsch oder unvollständig wiedergegeben werden. Schönes Beispiel dafür ist unsere Überzeugung, dass Kommunikation vor allem Körpersprache sei, dass das Verbale nur so ungefähr 10% ausmacht. Das ist in den 70er Jahren entstanden von einem Psychologieprofessor Morabian, der das in ein Buch eingeschrieben hat. Und er hat gar nicht damit gerechnet, dass die Medien das so aufgreifen, hat sogar in den 90er Jahren versucht, wieder das zurückzuholen und hat gesagt, nee, so habe ich das gar nicht gemeint. Aber da war es dann auch schon zu spät. Also das ist ein ganz anderer Weg, wie ein Mythos entstehen kann. Und ein ganz wichtiger Punkt, eine wichtige Quelle ist einfach so Alltagsplausibilität, dass man sagt, wenn ich darüber nachdenke, na klar müssen erfahrene Führungskräfte doch professioneller sein, weil die haben ja lernen können aus ihrer Erfahrung. Und man stellt nicht in Frage, dass es ganz viele gibt, die nicht lernen aus Erfahrung. Das ist ein Potenzial. Ich habe die Chance, etwas zu lernen, aber das machen nicht alle.
Und würden Sie sagen, weil Sie erwähnt haben, es ist oft so eine subjektive Wahrnehmung, fehlt dann auch das Korrektiv von außen, also nicht mal durch die Wissenschaft, aber durch andere subjektive Wahrnehmungen? Oder sind dann zufällig viele dieser subjektiven Wahrnehmungen einfach dieselben?
Das ist das Problem, dass ich dann mit Kolleginnen und Kollegen zu tun habe, die das ja auch von sich glauben. Und das ist ja auch schön auf Selbstwert dienlich. Wenn ich sage, ich mache das jetzt hier seit 10 Jahren, ich habe das zwar nie gelernt, aber Learning by Doing, ich mache das seit 10 Jahren und ich bin immer sicher. Und meine Kollegen, die auch so alt sind, die glauben das auch. Und dann gehe ich zu irgendeiner Weiterbildung und dann kommen da Leute, die mich auch noch darin bestärken. Das heißt, ich werde relativ selten das Gegenteil hören, weil alle so ein bisschen davon profitieren. Das Gegenteil höre ich vielleicht, wenn jetzt eine ganz junge Mitarbeiterin zu mir kommt, die ist 25, die hat gerade Psychologie studiert und die stellt das dann in Frage, aber die nimmt man dann nicht ernst, weil sie einfach nach dem Motto, ja, du musst ja auch ganz viel lernen. Und dann hofft man, dass sie irgendwann auch einschwenkt und sagt, ja, das war alles schön, was ich dann gehört habe, aber jetzt weiß ich, wie das wirklich im Leben funktioniert.
Jetzt haben Sie es vorher auch schön beschrieben bei einem Mythos, der entstanden ist, weil das in einem Buch stand und dann wird das eben gelesen und verbreitet sich recht schnell. Was würden Sie denn im Blick auf unsere heutige Zeit sagen? Welche Rolle spielen denn sozialen Medien bei der Mythosbildung?
Ja, ganz stark natürlich, weil viele Menschen sich über soziale Medien informieren und glauben, wenn viele Leute einer Meinung sind, dann muss es ja auch richtig sein, was ja auch nicht der Fall sein muss, aber das reflektiert man nicht. Und es gibt ja viele, die auch profitieren von solchen Mythen, die das wirtschaftlich nutzen, um ihre Produkte zu vertreiben oder um die Werbung über ihren YouTube-Kanal zu vermarkten oder ähnliches. Von daher glaube ich, das ist heute ein viel größeres Lösungsproblem, als es das vor 15 oder 20 Jahren gewesen ist, wo ich dann schon auch eine Weiterbildung manchmal besuchen muss oder ein Ratgeberbuch lesen muss, das diesen Mythos sozusagen verbreitet. Heute ist das ganz einfach. Wenn Sie heute meinetwegen googeln zum Thema Kommunikation, werden Sie wahrscheinlich viel, viel mehr falsche Informationen im Internet finden als gute. Das ist ein großes Problem, ja. Hinzu, dass dann die Algorithmen der Suche auch sie wieder darin bestätigen, immer wieder das zu lesen, was vielleicht falsch war, was sie aber für richtig erachten. Und dann ist das so eine Welle quasi, die losgetreten ist. Und es wird für sie immer schwerer zu erkennen, dass das, was ich vielleicht mal vor 3 Jahren gegoogelt habe und für richtig hielt, in Wirklichkeit doch nicht richtig ist.
Und jetzt nochmal die letzte Frage sozusagen aus der Metaebene, bevor wir uns die Mythen mal konkreter anschauen. Was würden Sie sagen, wie wirken sich denn dann solche Mythen aus, wenn die sich eben halten, vor allem im HR-Bereich? Was bedeutet das da?
Es kann sehr weitreichende Konsequenzen haben. Im HR-Bereich geht es ja darum, auch wichtige Entscheidungen zu fällen. Es geht um die Frage, wen stelle ich ein, wer kommt in welche Position. Es geht um Investitionsentscheidungen, welche Art von Weiterbildungsmaßnahme kaufe ich ein. Letztendlich geht es um die Menschen, die dort arbeiten. Und wenn ich halt Führungskräfte falsch auswähle, wenn ich Spitzenmanager und Managerinnen falsch auswähle, wenn ich Personen, die beispielsweise Schwächen haben mit der Führung, wenn ich die in Seminare schicke, die keine Wirkung entfalten oder vielleicht sogar Falsches verbreiten, dann richte ich Schaden an. Ich gebe nicht nur Geld umsonst aus, also ich investiere das Geld falsch, sondern ich kann auch richtigen Schaden anrichten. Wenn Sie jetzt mal an sowas wie Mitarbeiterzufriedenheit denken oder Fehlinvestitionen in Unternehmen, da gibt es ja auch Beispiele für Manager, die dramatisch gescheitert sind, Spitzenmanager, die Milliardenschäden verursacht haben. Da ist es ja ganz gut greifbar. Da kann man sich fragen, ja, wie ist denn der überhaupt in die Position gekommen? Das hat auch was damit zu tun, dass HR-Methoden nicht professionell umgesetzt wurden oder nicht bekannt waren oder das hat niemand interessiert in dem Unternehmen.
Es sind jetzt schon zwei Mythen, glaube ich, angeklungen. Einmal haben Sie gesagt, die Körpersprache, auch die Berufserfahrung. Im Personalmagazin haben Sie mal für uns einfach 9 Mythen herausgegriffen und dargestellt. Und ich würde da jetzt mal so ganz konkret in ein paar reingehen, um vielleicht auch den ein oder anderen Aha-Effekt heute zu erzeugen oder so vielleicht einen Mythos jetzt langsam enden zu lassen. Schauen wir mal, wie viel wir heute bewirken können. Aber damit wir auch wirklich jetzt so ganz greifbar mal sehen, was so ein Mythos ist, der einfach schon seit langer Zeit durch die HR-Welt geistert.
Ganz konkret.
Wenn Sie einen herausgreifen müssten, wo Sie sagen, der begegnet Ihnen am häufigsten so in der Kommunikation mit Praktikern, mit PersonalerInnen, welcher ist das denn?
Ich glaube, das ist das Menschenkennertum. Diese Vorstellung, dass man, wenn man lang genug das macht, dass man ein Menschenkenner wird und dass man dann keine diagnostischen Methoden mehr braucht und dass das auch immer richtig ist. Also dem Motto, ich erkenne schon, wenn jemand aus dem Aufzug kommt, ob er geeignet ist für die Stelle. Oder dass man sagt, ja, aber ich erkenne doch am Händedruck, ob jemand durchsetzungsstark ist. Oder ich sehe doch, wenn jemand den Raum betritt, ob das eine Führungskraft ist. Und wir wissen natürlich, das sind ganz viele Urteilsfehler, die dahinter stecken, also beispielsweise, dass wir Menschen, die groß und kräftig sind, dass wir die als Führungsstärker wahrnehmen als Menschen, die klein und zart sind. Aber so reflektiert man das ja nicht. Ich glaube, das ist so ein ganz grundlegender Mythos, dem ich immer wieder begegne, wenn ich zum Thema Personalauswahl spreche. Ja.
Und sprechen Sie denn die Leute da auch direkt immer drauf an und sagen Sie, ja, Moment mal, das ist jetzt nur ein Erfahrungswert vor Ihnen oder wie gehen Sie dann so dagegen vor?
Ja, das mache ich ganz offensiv. Also wenn man mich einlädt, irgendwo einen Vortrag zu halten, dann weiß man ja in der Regel, was man einkauft. Das heißt, die erwarten auch, dass ich sowas kritisiere. Ich versuche es wirklich immer in ganz starkem Maß mit Forschungsergebnissen. Also, dass ich sage, ich kann das verstehen, dass man das so spürt. Wenn ich jetzt Ökotrophologie studiert hätte und ich wäre irgendwo im Personalwesen gelandet, würde ich das auch so denken. Aber ich präsentiere dann Forschungsergebnisse und manchmal, wenn man Zeit hat, kann man auch eine kleine Übung machen, wo man dann auch sieht, dass man sich zum Beispiel von der Attraktivität eines Menschen sehr stark beeindrucken lässt, wenn es um die Einschätzung von Kompetenzen geht. Und da sind durchaus auch immer mal Hartnäckige dabei. Ich würde auch nicht jede Seele retten, natürlich. Aber wenn dann jemand sagt, ja, aber Cunning, ich mache das doch seit 15 Jahren, dann sage ich, ja gut, aber wenn Sie 15 Jahre lang schlechte Interviews machen, dann sind Sie natürlich Expertin, aber leider Expertin für schlechte Interviews.
Dann wollen wir doch hoffen, dass es nicht auf uns zutrifft. Dann vielleicht noch ein weiterer Mythos, einer, wo Sie sagen, der hat vielleicht für die HR-Welt oder die HR-Arbeit so ja ein Stück weit die fatalsten Folgen aus personeller oder finanzieller Sicht.
Also das ist jetzt sicherlich, ich meine, man könnte jetzt wieder denselben Mythos nennen, wenn man wieder bei dem Thema Fehleinstellung von Personen oder Fehlinvestition in die Personalentwicklung, die haben wir jetzt gerade schon angesprochen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass man in der Praxis häufig denkt, dass ich mir Menschen zurechtbiegen kann. Das heißt, ich stelle irgendwelche Leute ein, die ganz offensichtlich große Schwächen haben in manchen Bereichen, die eigentlich wichtig sind für den Beruf. Und dann vertraut man darauf, dass die super Tools, die man da hat im Bereich der Personalentwicklung, dass die diese Menschen schon zurechtbiegen. Und da wird man aus der Psychologie sehr viel kritischer drauf schauen, wenn man sich anschaut, welche Effektstärken haben wir denn, wenn es um Coaching, um Mentoring, um Führungskräftetrainings geht. Da haben wir Effektstärken, die liegen so im Bereich um die 10%. Gefühlt ist das natürlich viel, viel mehr. Und wenn wir in die Personalauswahl gehen, da sind die Effektstärken, also die Einflüsse auf Leistung, auf Verhalten im Berufsalltag viel, viel größer. Nehmen Sie den Intelligenztest, das ist das ganz offensichtlich eine Methode, die relativ selten in Deutschland eingesetzt wird bei der Besetzung von Managementfunktionen. Wir wissen aus der Forschung, dass aber so bis zu 45% der Leistung alleine über die Intelligenz erklärbar ist. Das heißt, Sie haben über diagnostische Methoden einen sehr starken Hebel, um Einfluss zu nehmen auf die Leistung von Menschen im beruflichen Alltag. Das weiß man aber nicht so sehr. Man glaubt auch nicht daran, sondern denkt, ach, das biegen wir uns schon zurecht. Und dann versucht man halt Leute, die nicht konfliktfähig sind, Leute, die ein Problem haben mit Engagement, Leute, die ein Problem haben mit Gewissenhaftigkeit, die durch irgendein Tun zurechtzubiegen. Und das klappt nicht. Und das ist für alle Beteiligten nicht sinnvoll. Man investiert hier Geld falsch natürlich. Und am Ende werden die Leute natürlich auch nicht glücklich. Ich helfe den Leuten nicht, die letztendlich überfordert sind mit ihren beruflichen Aufgaben. Und ich helfe auch den Leuten nicht, die abhängig sind, zum Beispiel von den Führungskräften, die dann eingestellt werden, die immer mit den Aufgaben überfordert sind. Ich glaube, da sieht man ganz offensichtlich, dass solche Mythen Schaden anrichten können.
Das heißt aber, um so einem gewissen Aufschrei unserer HörerInnen zuvorzukommen, die ja viele aus dem Lernbereich natürlich kommen, an sich heißt das ja nicht, dass es komplett wirkungslos ist. Der Vergleich zwischen der Effektstärke von jetzt Personalentwicklungsmaßnahmen ist einfach wesentlich geringer im Vergleich zu dem, wenn man eine gute Personaldiagnostik fährt, wenn ich das richtig verstanden habe. Also jetzt nicht das eine komplett abwerten, aber wenn man da den Vergleich zieht, dann ist der wesentlich größer, der Unterschied, als man das so denkt.
Ja, und das ist kein Gegenargument gegen Entwicklungsmaßnahmen, überhaupt nicht. Das bedeutet nur, ich sollte bei der Besetzung von Positionen kritischer sein und nicht glauben, dass ich beliebig Einfluss nehmen kann. Das kann ich nicht. Es ist sehr schwer, Menschen zu verändern, erwachsene Menschen in ihrem Verhaltensroutinen zu verändern, in ihrer Sichtweise auf Probleme. Ich kann das machen. Und der zweite Schritt ist dann, dass wenn ich sage, okay, wir haben jetzt jemanden, der ist nicht perfekt, wir finden immer nicht immer perfekte Leute auf dem Arbeitsmarkt, dass man dann überlegt, in welchen Bereichen kann ich denn entwickeln und dass man bei der Gestaltung der Methoden zur Entwicklung sich wieder an Forschungsergebnissen orientiert. Wenn wir das Beispiel Führungskräftetraining rausgreifen, im Durchschnitt haben sie so ungefähr 10% Wirksamkeit nur, was ja sehr wenig ist. Wenn ich dann aber verstehe, von welchen einzelnen Variablen hängt das ab, wie kann ich eine solche Maßnahme effektiver machen, kann ich das natürlich ganz weit nach oben schrauben. Das passiert nur oft nicht, einfach weil man solche Erkenntnisse gar nicht hat. Man kann da viel optimieren noch.
Und um Ihren Optimismus aufzugreifen, gibt es auch einen Mythos, der sich bereits aufgelöst hat oder zumindest dabei ist, sich aufzulösen?
Ich glaube, dass sowas wie Graphologie kaum noch eine Rolle spielt. Da gibt es auch ein paar Hinweise darauf, dass das heute weniger Unternehmen noch betreiben als vor 20 Jahren. Also Graphologie bedeutet, dass ich die Handschrift deute und glaube, dass in der Handschrift Hinweise auf die Persönlichkeit zu finden sind. Ich glaube, das ist schon etwas, was nur relativ wenige heute noch machen. Das scheint so langsam vor sich hin zu sterben, ja.
Jetzt hatten wir eben schon einen Mythos, der speziell unsere PersonalentwicklerInnen angesprochen hat im Heft. Im Personalmagazin nennen sie noch den Mythos, je unterhaltsamer die Personalentwicklung, umso besser. Jetzt sind wir ja immer alle gerne mit Spaß beim Lernen dabei, aber welcher Mythos steckt da genau dahinter? Klären Sie auf.
Also gemeint ist damit, dass meiner Wahrnehmung nach in den letzten Jahren extrem viel Wert darauf gelegt wird, dass Weiterbildungsmaßnahmen irgendeinen Eventcharakter haben. Das muss also die Leute begeistern, die müssen nachher bis zu den Ohren grinsen und glücklich sein. Und dahinter steckt der Gedanke, dass wenn die Leute fröhlich sind, wenn die Leute ein gutes Gefühl dabei haben, dann habe ich auch ganz viel erreicht. Leider sagt uns die Forschung, dass dieses unmittelbare Empfinden nach einer Maßnahme, was ja oft durch so kurze Fragebögen auch abgefragt wird, ne? Hat sie Ihnen Spaß gemacht, haben Sie den Eindruck, Sie haben was gelernt, konnten Sie sich frei äußern und so weiter, diese Fragen stellt man ja oft, dass die zu null korrelieren mit der tatsächlichen Lernleistung und dass das auch zu, geradezu null korreliert mit dem Verhalten im Berufsalltag. Das heißt, das sind zwei komplett verschiedene Dinge, dass ich etwas positiv erlebe, dass es Spaß gemacht hat und die Frage, habe ich was gelernt und viel wichtiger, gibt es auch einen Transfer, will ich das, was ich gelernt habe, in meinem Berufsalltag transformieren. Das ist kein Argument gegen Spaß. Natürlich ist das in Ordnung, wenn die Leute Spaß dabei haben, das ist schön. Aber zu glauben, das ist das eigentliche Ziel, ist das Problem. Also wenn mir eine ehemalige Kommilitonin von mir sagt, dass wenn sie für die Spitzenführungskräfte ihres Konzerns Weiterbildungsmaßnahmen einkauft, es komplett egal ist, ob die da irgendwas lernen. Die sagt dann, die wollen auch gar nichts lernen. Das sind alles so Alpha-Männchen, die glauben, die können sowieso schon alles. Sondern es kommt nur darauf an, dass sie einen schönen Unterhalt am Tag haben, dann sagt die, ich kaufe irgendeinen Verrückten ein, der irgendeinen Blödsinn erzählt, aber das so unterhaltsam macht, dass die mir nachher auf die Schulter klopfen. Und das kann es ja nicht wirklich sein. Ne? Also Spaß darf man dabei haben, aber das ist nicht das eigentliche Kriterium. Das darf nicht so im Vordergrund stehen. Wenn Sie jetzt das Ganze aber denken aus der Perspektive einer Person, die damit ihr Geld verdient, die also mit solchen Seminaren ja davon leben muss, dann ist das nachvollziehbar, dass man immer noch eins draufsetzen muss, dass es immer noch verrückter wird. Und einfach weil die Leute glauben, das bringt was, und dann werde ich auch wieder eingekauft. Und da muss die HR-Abteilung eben kritischer sein. Die sitzen ja letztendlich auf dem Geld und müssen sagen, ja gut, das macht aber nur Spaß, und es ist ein bisschen wenig, nur Spaß zu haben.
Und damit wir es schaffen, dass alle glauben oder jetzt dann auch wissen, dass nur Spaß nicht der Schlüssel zum Erfolg ist, wie kriegen wir das hin? Also was würden Sie sagen, wie schaffen wir es, solche Mythen eben auch aufzulösen und denen entgegenzutreten? Sie hatten vorher schon eine Sache genannt. Sie selbst machen es, indem Sie eben Fakten auf den Tisch legen. Was gibt es noch für Möglichkeiten?
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man im Personalwesen darauf achtet, dass die Personen, die dort arbeiten, eine einschlägige Ausbildung haben. Personalwesen ist heute oft in ganz starkem Maße ein Sammelbecken für Leute, die irgendwas gemacht haben. Mir hat mal jemand erzählt, in unserem Unternehmen gilt, Personal kann jeder. Bevor wir einen Ingenieur entlassen, versetzen wir den in die Personalabteilung, weil man nicht glaubt, dass er da einen Schaden anrichten kann. Das muss sich, glaube ich, ändern. Dass man sagt, man sollte eine einschlägige Ausbildung haben, beziehungsweise wir bilden auch fachlich die Leute weiter, die bei uns arbeiten. Das ist ja auch eine Möglichkeit, kann ja jetzt nicht jeder Psychologie oder so studiert, da muss man auch nicht, aber dass wir die weiterbilden. Denn man muss Forschungsergebnisse kennen erstmal, man muss sie ernst nehmen und natürlich, das darf man auch nicht aus dem Blick verlieren, die Personen, die dann gut ausgebildet sind, die müssen auch innerhalb des Konzerns die Macht haben, sowas durchzusetzen. Was nützt es mir, wenn ich erstklassig ausgebildet bin und dann entscheidet irgendjemand aus der Geschäftsführung, der vor 30 Jahren mal Jura studiert hat, wie mein Auswahlverfahren aussehen soll oder welche Weiterbildungsmaßnahmen sinnvoll sein soll. Also das hat dann auch ein bisschen was mit Organisationspolitik zu tun. Grundsätzlich geht es eher um Aufklärung. Ich muss es erstmal wissen. Ich muss es wissen, ich muss es ernst nehmen. Ich muss verstehen, dass Forschungsergebnisse keine Bedrohung für mich sind, sondern dass sie mich stärker machen können, dass die uns wirkungsvoller machen können. Und dann muss ich im eigenen Haus auch die Hausmacht haben, das umzusetzen.
Und was kann vielleicht auch die Wissenschaftsseite tun, damit dieser Transfer mehr gelingt, also dass eben auch die Menschen in der Praxis wissen, was gerade Stand der Forschung ist?
Ja, natürlich. Also das ist so ein bisschen eine Bringschuld an der Wissenschaft, dass man nicht nur für die eigene Scientific Community publiziert in amerikanischen Zeitschriften, die dann weltweit von 10 Leuten gelesen werden und kein einziger Praktiker liest es, kann es vielleicht auch nicht verstehen, weil es viel zu kompliziert ausgedrückt ist, weil man die Mathematik dahinter nicht immer versteht. Das ist schon eine Bringschuld und da tut sich Wissenschaft auch schwer mit, eindeutig. Also weil es auch in dem Wertesystem, in dem viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sozialisiert werden, gar keine Rolle spielt, was man da draußen denkt, sondern es geht darum, was die Peers denken. Ich muss bestimmte Publikationen produzieren, ich muss Forschungsgelder einwerben und ob das irgendjemand da draußen wahrnimmt und umsetzt, spielt da fast keine Rolle. Also das ist schon ein Problem, da kann Wissenschaft sehr viel mehr machen. Ich habe den Eindruck aber, dass da auch viel entstanden ist in den letzten 15, 20 Jahren, dass es heute wesentlich besser geworden ist, schon.
Da sind wir ein Stück weit bei uns angekommen, weil wir uns natürlich auch die Frage stellen, welche Rolle können wir als Fachmedien denn dabei übernehmen? Inwiefern müssen wir da noch stärker ein Stück weit Übersetzungsarbeit leisten, die wissenschaftlichen Fakten in die Praxis eben handfest zu transportieren, so dass sie ja wissenschaftlich abgesichert sind, aber trotzdem für den Praktiker total eingängig. Wie sehen Sie denn da die Rolle von Fachmedien allgemein?
Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, weil die meisten sich neben dem Internet darüber wahrscheinlich weiterbilden. Also, dass man sagt, ja, wenn das in einer einflussreichen Praxiszeitschrift steht, dann wird es auch schon richtig sein. Also, dass man wissenschaftliche Erkenntnisse eben noch in stärkerem Maße auch publiziert in dem Bereich. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch, dass man Moden hinterfragt. Wenn sozusagen einflussreiche Medien von Anfang an sagen, wenn sowas wie Generation Y vor 10 Jahren oder sowas aufgepoppt ist, dass man das gleich in Frage stellt. Ich kann das verstehen. Man muss ja irgendwo auch die Bedürfnisse da bedienen. Man muss ja auch seine Zeitschrift verkaufen. Aber dass man gleichzeitig dabei sagt, stimmt denn das eigentlich so? Wie kommt man eigentlich auf die Idee zu sagen, das Jahr 2000 ist die Wende? Warum nicht 1999? Was ist der Unterschied zwischen 99 und 2000? Dass man sozusagen kritische Nachfragen stellt, wenn irgendwo eine neue Mode aufkommt, ne? Agiles Arbeiten, ne? Da ist natürlich irgendwo der Funke Wahrheit auch dran. Aber ist das jetzt vor 10 Jahren so richtig anders gewesen? Man hat nur kein Wort dafür gehabt. Also ich glaube, Trends nicht nur kommunizieren, das ist ja auch wichtig zu sagen, was wird da gerade diskutiert in der Szene, sondern dass man die Dinge auch hinterfragt, wenn möglich mit wissenschaftlicher Erkenntnis oder einfach so ein bisschen methodisch hinterfragt und wissenschaftliche Ergebnisse publizieren. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt noch, auch da kann die Forschung viel besser werden, dass man, was wir eben gemacht haben, so die Bedeutung verdeutlicht, bis hin zur monetären Nutzenanalyse. Na, das klingt jetzt schon wieder kompliziert, aber dass man sagt, welche Kosten entstehen denn eigentlich durch schlechte Personalauswahl? Und wir haben ein enges Budget und das wird wahrscheinlich noch enger werden, wenn es wirtschaftlich knapp wird. Wie können wir im Unternehmen zeigen, dass wir großen Mehrwert bringen, dadurch, dass wir Methoden verbessern? Auch um sowas geht es. Da könnten Fachmedien auch helfen, zu sagen, das ist nicht nur eine Meinung aus der Forschung, die haben viele verrückte Ideen, sondern dass man sagt, nee, das hat was Handfestes mit eurem Budget zu tun, damit ihr euer Budget optimal einsetzen könnt und damit ihr auch der Leitung des Unternehmens zeigt, ihr seid wichtig und bei uns bauen wir bitte kein Personal ab.
Das heißt, Sie setzen stark eben auch auf so eine einordnende Funktion des Fachjournalismus. Ist das denn dann auch ein Stück weit der größte Unterschied zu Social Media, wo halt bestimmte Meinungen immer und immer wieder wiederholt werden und so ein Stück weit halt rausgeschossen werden, ohne den Zusammenhang zu haben? Und könnten wir das vielleicht nicht dann auch nutzen, um über Mythen aufzuklären, dass man das stärker auf Social Media spielt?
Eindeutig. Also es ist ja eine andere Aufgabe, die man da hat, auch gerade als etablierte große Zeitschrift, die von sehr vielen Menschen gelesen wird, die ja eine Autorität auch darstellt, ne? Dass man sagt, wenn die das schreiben, dann muss ich vielleicht doch mal drüber nachdenken. Während es im Internet, in sozialen Netzwerken ja einfach nur um Meinungen geht, ne? Da muss auch tummeln, weil man auch wahrgenommen werden will. Und dann muss das noch knapper wahrscheinlich sein, das wissen Sie besser als ich, noch knapper kommuniziert werden und noch ein bisschen peppiger, als man es dann auf 3 Seiten Text in der Zeitschrift machen kann. Aber dieses Einordnen, dieses kritische Hinterfragen, zu sagen, ja, stimmt denn das eigentlich? Wissen wir das? Wenn wir jetzt in die Richtung gehen, welche möglichen Probleme sind damit verbunden? Und sollte man nicht noch mal einen Moment innehalten? Künstliche Intelligenz wäre so ein Beispiel, ne? Natürlich muss man sich damit auseinandersetzen. Im Personalwesen, und da wird es auch in den nächsten Jahren mehr Produkte geben, die vielleicht sinnvoll sind. Im Moment sieht das ja noch nicht so wahnsinnig sinnvoll aus. Vielleicht wird das ja nochmal sein. Aber dieses Einordnen, dieses kritische Denken zu vermitteln, ich glaube, das ist etwas, wofür man dann später auch den Hut aufhaben kann und daraus auch Einfluss und Autorität gewinnt im Vergleich zu jemandem, der einfach nur seine Meinung raushaut und in 3 Tagen wieder was anderes erzählt und einfach der Wind sich gedreht hat.
Und Sie haben vorher 2 wichtige Dinge gesagt. Es muss natürlich wissenschaftlich fundiert sein, aber irgendwie auch peppig, damit Medien auch ankommen. Und ich finde, das gelingt Ihnen zum Beispiel ziemlich gut in Ihren Kolumnen. Und Sie haben schon über 100 Kolumnen geschrieben, wahrscheinlich noch mehr. Ich weiß es nicht, als ich angefangen habe beim Personalmagazin als Volontärin, hieß es, jetzt kommt wieder die Kolumne von Herrn Canning. Und jetzt beobachten Sie ja eben schon so lange diesen Markt und die Mythen, die sich da auftun. Als abschließende Frage noch, welcher Mythos, der wächst eigentlich gerade an? Also was sind gerade so Trends, die neu aufkommen, die Sie beobachten und die Sie auch in Ihren Kolumnen wieder aufgreifen?
Nicht ganz so leicht zu sagen, weil wir wahrscheinlich in den Minuten, in denen wir hier sprechen, gerade wieder 5 Leute sich Neues ausdenken, wenn sie ihr Produkt vermarkten wollen. Aber ich glaube, KI ist bestimmt so ein Thema, was man im Moment nicht gut einschätzen kann. Viel Blödsinn wird da erzählt. Da ist aber auch ein gewisses Potenzial drin, was man noch nicht gut einschätzen kann. Ich könnte mir denken, dass wenn man jetzt in ein paar Jahren nochmal hier sitzt, dass man sagt, KI ist ganz systematisch überschätzt worden. Man kennt das aus anderen Technologiebereichen. Wenn Sie in die 50er Jahre zurückgehen, da haben wir alle noch nicht gelebt, also wir 3 jetzt hier, da hat man zum Beispiel die Nutzung der Atomkraft maßlos übertrieben. Also hat gedacht, die Autos fliegen demnächst atombetrieben und so weiter. Da ist nichts von eingetreten. Also ich vermute mal, das ist ähnlich. KI wird es geben und es wird gute KI-Lösungen geben und in 10 Jahren wird man sagen, vieles davon ist übertrieben, aber es wird ganz schön viel über die KI-Argumentation verkauft. Ein einfach, weil die Leute denken, oh, KI, wenn KI draufsteht, muss was Gutes drin sein. Ich glaube, das ist schon so ein Mythos, der uns lange erhalten bleibt. Ich glaube, ein anderer Mythos, manchmal steckt ja durchaus auch so ein Fünkchen Wahrheit drin, ne? Ein anderer Mythos ist dieses Reden über Werte. Natürlich sind Werte irgendwo wichtig, aber das Thema ist derart schwammig und schwer greifbar, dass man sagen kann, da kann ich jetzt alles wieder einpacken. Ist es wirklich so, dass wenn ich mir jetzt 5 neue Werte ausdenke für mein Unternehmen, dass alles gut wird? So nach dem Motto, wir duzen uns und lassen die Krawatten weg. Ja, das zu führen, dass man weniger konfliktträchtig miteinander umgeht, dass die Persönlichkeit der Leute sich ändert. Nee, natürlich nicht. Also so dieses Wertethema, glaube ich, ist eins, was man, wo man sagt, das wird gar nicht in Frage gestellt, dass das irgendwo sinnvoll ist. Beim Generationen, das wird uns nie wieder loslassen. Das ist so schön einfach, ne, zu glauben, die jungen Leute wollen alle nichts leisten. Das kann ich auch in 100 Jahren noch sagen, weil das auch immer so erlebt wird von Leuten, die älter sind. Und es geht ja auch weiter. Wir hören ja leider nicht mit Generation Z auf. Jetzt fängt es ja wieder von vorne an. Sagen wir nochmal 27 Möglichkeiten. Das reicht für die nächsten 20 Jahre. Also ich denke, das werden KI-Werte, Generationen, das sind bestimmt Mythen der Zukunft. Auch wenn manchmal das Fünkchen Wahrheit drin steckt.
Ja, Julia hat es ja eben schon angesprochen, die Kolumnen, die sie für haufe.de Personal schreiben. Ich wundere mich ja immer wieder, dass sie doch immer wieder was Neues finden. Aber ich glaube, es ist tatsächlich ein bisschen ein Fass ohne Boden, wenn man da erstmal reinsticht. Man findet wieder irgendwo etwas, wo so ein Fünkchen Wahrheit ja meistens drin steckt, aber dann halt es dann doch durch die Menschenkenntnis oder die Berufserfahrung oder wie auch immer so stark vereinfacht wird, dass dann da doch wieder ein kleiner neuer Mythos entsteht. Deswegen würde ich aber jetzt auch schon zu unserer Abschlussfrage kommen und die wäre heute an Sie und die Herausforderung ist ja immer, das in 2 bis 3 Sätzen zu beantworten. 25 Jahre Personalmagazin, über welche Mythen werden wir denn wohl in 25 Jahren immer noch sprechen und mit wem?
Ui. Also in 25 Jahren bin ich Anfang 80. Ich hoffe dann, dass war einige der Studierenden, die ich auswähle seit vielen Jahren, dass die dann auch in die Fußstapfen treten und auch Lust haben, dazu was zu sagen. Also ich hoffe, da wird es welche geben, bin mir auch ganz sicher, dass es Leute gibt, die das dann machen. Über welche Mythen werden wir reden? Ich glaube, wir würden erstaunt sein, über wie viele Mythen wir immer noch reden, so lange gehalten haben und es kommt was Neues hinzu, wie beispielsweise Quantenphysik. Das sieht man ja auch, weil das darüber argumentiert wird, ja, über die Quantenphysik kann man Organisationskultur verändern. Lustiger Ansatz, hat nichts mit Quantenphysik zu tun, hört sich aber gut an. Ich glaube, diese ganzen Neurosachen, die ja auch für viele Leute schwer durchschaubar sind, da wird man auch irgendein kleines Forschungsergebnis rauspicken und sagen, hier, aber der Gyrus dubiosus sendet Daten und deshalb muss man das so und so machen. Das werden ganz bestimmt Themen sein, die man dann diskutieren kann, wer immer es dann ist.
Also uns werden deswegen auch die Themen genau. Nicht ausgehen, denke ich.
Sehr gute Botschaft. Noch viel zu tun.
Genau. Ja, dann bleibt uns hier erstmal zu sagen, herzlichen Dank.
Genau, danke schön.
Tatsächlich ist es immer wieder spannend, auch teilweise ja irgendwie ein Stück weit amüsant, wenn man so einige Mythen näher bespricht. Aber sie haben natürlich alle einen ernsten Hintergrund und tatsächlich auch durchaus finanzielle und personelle Auswirkungen, wie Sie ja vorhin herausgestellt haben. Darum danke, dass Sie auch die Arbeit machen, sich da immer wieder drauf einzulassen und darüber aufzuklären. Und dann hoffen wir auf ganz viele weitere Kolumnen natürlich und auch Magazinbeiträge. Und gerne wieder zum dritten Mal dann auch bei uns im Podcast nochmal gerne.
Ja, unbedingt.
Die Einladung.
Also ich glaube ja auch, dass uns die Themen überhaupt nicht ausgehen werden. Weder in den nächsten 25 noch in den nächsten 50 und wahrscheinlich noch vielen Jahren mehr nicht.
Bei 50 Jahren ist jetzt auch für uns schon ein weiter Horizont. Ich vermute, dass wir die auch nicht mehr in der Redaktion erleben.
Das
aber
stimmt. Auch Herr Kanning hatte ja hochgerechnet, dass er in 25 Jahren 80 ist. Wir lassen das jetzt einfach mal.
Wir lassen das so im Raum stehen, genau. Ah, und ich höre, die Tür geht auf und unser Podcast-Studio wird
jetzt richtig
noch
voll.
Ein bisschen kleiner.
Das ist sehr cool.
Willkommen, rück nach.
Wir müssen uns jetzt erstmal organisieren, weil normalerweise sind wir hier zu zweit und haben auch nur 4 Mikros, aber jetzt müssen die Kollegen sich halt ein bisschen da zusammenstellen und sich die Mikros teilen.
Ja, das
sollte kein Problem sein.
Das kriegen wir hin, genau. Aber der Raum füllt sich.
Und sieht eigentlich schon ganz gut aus, würde ich sagen. Zu meiner Linken steht jetzt nämlich Andrea Schmidt, unsere verantwortliche Online-Redakteurin.
Genau, und gleich daneben.
Hallo,
hey. Willkommen, Andrea. Gleich daneben Frank Bollinger, der für uns immer die schwierigsten Arbeitsrechtsfragen klärt.
Und schräg gegenüber Matthias Haller, unser frisch gebackener Chefredakteur und der deutlich größte hier im Raum.
Aber wir müssen jetzt nicht anfangen, Mikro runter, Mikro hoch. Ich finde das immer ein bisschen diskriminierend aus meiner Warte.
Heute stehen alle, Christina, kann man das nicht mehr vortäuschen.
Genau, und dann ist noch im Raum dabei unser Herausgeber Rainer Straub. Und tatsächlich haben wir aber auch heute ein Hybrid
Podcast sozusagen.
Genau. Auch Daniela Vogel ist uns zugeschaltet aus Würzburg, heute remote mit in unserem kleinen Podcast-Studio
genau, und
dabei.
Sie ist Redakteurin seit der ersten Stunde, kann man sagen, des Personalmagazins.
Aber nicht Würzburg, sondern Sommerhausen, oder?
Ist die Frage, sollen wir das sagen oder nicht?
Also ich wäre lieber für Würzburg.
Ja. So, was die HörerInnen jetzt gerade nicht sehen, hier stehen schon die Muffins bereit und der Sekt, aber wir fassen es jetzt mal noch nicht an, sondern wollen erstmal noch ein bisschen thematisch einsteigen, beziehungsweise ein paar Anekdoten von unseren Kolleginnen hören.
Genau, damit ihr auch so ein bisschen mehr Einblicke noch in unsere Redaktionsarbeit bekommt. Und da würde ich sagen, starten wir doch mal direkt rein.
Jawohl.
Und ich stelle dem Rainer eine Frage, und zwar wüssten wir von dir natürlich gerne, du beobachtest ja den HR-Markt und den HR-Journalismus schon lange, darf man sagen. Du bist nicht die vollen 25 Jahre dabei, aber den HR-Markt hast du auch vorher schon beobachtet. Und es würde uns natürlich dann mal interessieren, wenn wir so ein bisschen an das Gespräch mit dem Professor Cunning anschließen. Welchen Mythos hast du denn in dieser Zeit so als am stärksten erlebt? Oder was war vielleicht für dich auch mal so ein großer Aha-Effekt? Und wir schließen noch eine zweite Frage an und sagen, wenn du uns auch noch sagen würdest, was für dich das Wichtigste ist, was der HR-Journalismus tatsächlich auch leistet, sollte.
Oh Gott, viele Fragen.
Ganz unjournalistisch darf man nicht so rein Fragen stellen, ne? Aber ich würde dich bitten, es nach und nach zu beantworten.
Mein Lieblingsmotto, über das ich mich 25 Jahre lang freuen durfte, heißt: Der Mensch steht im Mittelpunkt. Ich stelle mir das immer so vor, in einer Firma, der Unternehmenschef oder die Unternehmenschefin verkündet Shareholder Value, ja, Umsatz, Profit und sowas. Und der Personaler tritt dann auf und sagt, ja, bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Frage ich mich immer, kommt es gut an? Kommt es glaubwürdig an? Macht er damit irgendwie Boden gut?
Aber ist das jetzt ein Mythos für dich, den wir ein bisschen aufklären können?
Ja, es ist ein Mythos, weil es stimmt ja nicht mit der Realität überein. Und trotzdem hält er sich. Das macht ja einen guten Mythos aus.
Und das ist die Aufgabe für uns als Fachmagazin, würde ich sagen, oder?
Genau.
Sehr gut, damit sind beide Fragen schon beantwortet, oder? Dann gehen wir gleich mal weiter zu Daniela. Wir haben schon gesagt, du bist remote zugeschaltet und sitzt in Würzburg. Und das Besondere, und deswegen wollten wir dich auch ganz unbedingt dabei haben, ist, dass du das erste Magazin schon mitbegleitet hast vor 25 Jahren. Und damit eben auch einen wahnsinnigen Überblick hast über die Entwicklung des Magazins. Was war denn für dich so die wichtigste oder einschneidendste Entwicklung des Personalmagazins?
Ich habe mir jetzt wirklich die Ausgabe von vor 25 Jahren gerade noch mal hergeholt und Wahnsinn, was wir damals für Fotos drin hatten. aber ich denke, es gab ganz viele wichtige Entwicklungen. Das ist vor allem auch die Technik, die sich ganz stark entwickelt hat, die Art und Weise der Zusammenarbeit in den Unternehmen. Da hat sich ganz, ganz, ganz viel getan. Wir arbeiten heute viel flexibler und mobiler. Aber was ich besonders bemerkenswert finde, jetzt muss ich leider ein bisschen länger sprechen, es hat sich einiges auch gar nicht entwickelt. Da ist auch sehr viel gleich geblieben. Zum Beispiel haben wir schon 1999 geschrieben über autonome Teams, wie wichtig Mitarbeiterbindung ist beispielsweise und über ganz viele andere Themen. Und auch die Online-Jobbörsen, mein Lieblingsthema, sind immer noch wirklich der erfolgreichste Kanal für das Recruiting. Und da finde ich ganz spannend, dass ich in 25 Jahren wirklich nicht sehr viel geändert hat, obwohl wir jetzt eine ganz neue Personalergeneration haben und auch Leute, die sehr viel besser ausgebildet sind als teilweise vor 25 Jahren.
Super. Und das wäre jetzt ja so der thematische Blick. Was würdest du sagen, was sich per se beim Magazin verändert hat, wenn du jetzt auch gerade die Ausgabe von vor 25 Jahren auf dem Tisch liegen hast?
Die Bilder an sich. Also wir haben damals nur Konservenbilder gehabt und arbeiten heute sehr viel mit Fotografen auch zusammen, lassen eigene Fotoshootings erstellen, aber auch wie die Menschen aussahen. Wenn wir uns auch alte Messebilder anschauen, wir sind alle mit Anzug und Krawatte und Kostümchen rumgelaufen und heute sitzen wir doch, ich sehe euch ja da auch im Aufnahmestudio stehen, doch sehr leger am Schreibtisch.
Ja. Toll. Da bin ich auch ehrlich gesagt sehr dankbar, als mir Christina das auch mal erzählt hat, dass ich vielleicht früher hätte mit Kostümchen auf die Messe gemessen, war ich sehr froh, dass ich später angefangen habe.
Da muss ich intervenieren. Ja. Ich denke, der Anzug wird wieder modern.
Ja, aber mit Sneakern und so, also ein bisschen aufgelockert, oder? Ja. Das geht ja dann schon in Ordnung.
Wahrscheinlich.
Ja, und nicht nur im Printmagazin hat sich viel verändert, sondern insgesamt natürlich für unsere Redaktionsarbeit. Wir sind auf Dauer natürlich viel multimedialer geworden. Und Andrea weiß jetzt schon, dass ich ihr gleich die nächste Frage stellen möchte. Und
ich zitter schon, Christina.
Nein, du drängst ans Mikrofon, weil du endlich was sagen möchtest. Genau, Andrea, du bist ja unsere, wir nennen dich gerne Wächterin des Personalportals. Du bist verantwortliche Online-Redakteurin, kurz vor bei uns genannt. Und hast natürlich alles im Blick, was wir so online veröffentlichen. Du bist seit 5 Jahren dabei. Wenn du jetzt ein bisschen zurückblickst, hat sich in der Zeit auch noch mal vieles getan in unserer Online-Arbeit. Gibt es vielleicht News, die besonders häufig von unseren LeserInnen geklickt werden? Gib uns mal ein bisschen einen Einblick.
Ja, bei den News ist es recht einfach. Es sind immer die prickelndsten Themen, die am besten geklickt werden. Inflationsausgleichsprämie, Zeiterfassung, Sachbezugsfreigrenze, Wachstumschancengesetz. Das sind die Themen, die interessieren. Nein, es ist tatsächlich so, Arbeitsrecht und Entgelt stehen ganz oben auf der Liste.
Und jetzt sehen wir den Frank grinsen.
Das gefällt ihm natürlich, ist klar.
Nicht zuletzt daran, dass Frank neben mir sitzt und mir immer schön fleißig Arbeitsrechtsthemen rüberflüstert im Büro. Nein, Schmarrn. Das sind die Themen, die am besten sind, genau.
Und aber natürlich haben wir auch viele HR-Management-Themen drauf.
Wir haben sehr viele HR-Management-Themen, die nutzen wir dann vor allem auch für Social. Wir haben ja die unterschiedlichsten Kanäle auch für die unterschiedlichsten Zielgruppen und spielen da auch unterschiedliche Inhalte, genau.
Und hat sich jetzt in der Pandemiezeit da auch nochmal was stark verändert?
Ja, in der Pandemiezeit, das war also in einem Wort irre. Wir haben, als alle im Homeoffice waren, haben wir praktisch tagesaktuell, manchmal sogar stundenaktuell über die neuesten Corona-Regeln informiert. Und da gingen die Klickzahlen durch die Decke. Über 3 Millionen Seitenaufrufe hatten wir da auf der hf.de Personal im Monat. Pro Tag ungefähr 1 Dutzend Kommentare unter News, die dann unter anderem der Frank fürs Arbeitsrecht fleißig beantwortet haben. Rückfragen, Wünsche für neue Berichterstattungen und so weiter. Das war wirklich, das war schon fast Zeitungsjournalismus, würde ich sagen. Es hatte nicht mehr so viel dann mit groß recherchierten Themen zu tun, sondern wirklich mit Infos.
Und da hoffen wir natürlich auch, dass wir mal mit unserem Podcast so weit durch die Decke schießen.
Ja, den gibt es ja auch immer online noch zu sehen oder eine Vorschau unseres Podcasts, eine schöne News dazu, die auch die Andrea immer schön einstellt. Also insofern, wir sind sehr, sehr eng verdrahtet. Und dann würde ich sagen, der Frank darf jetzt die Andrea wieder vom Mikro verdrängen. Und wenn wir schon von Arbeitsrecht reden, dann müssen wir dich jetzt befragen. Du bist auch noch nicht so lange jetzt beim Personalmagazin dabei, aber beobachtest natürlich den Arbeitsrechtsmarkt und die News schon sehr lange. Was waren denn für dich so die spannendsten und auch wichtigsten Entscheidungen im Arbeitsrecht?
Das sind ja jetzt hier wilde Fragen. Ich war auf ganz andere vorbereitet.
Ein bisschen Überraschung muss auch noch reinkommen.
Jetzt stehe ich hier mit zitternden Knien und weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nein, es ist natürlich spannend gewesen, in den letzten Jahren die Entwicklung zu beobachten, was der EuGH und das BAG reingetragen haben ins Arbeitsrecht. Ich denke nur an das Zeiterfassungsurteil. Das sind die Themen, wo der Gesetzgeber vielleicht manchmal hinterher hinkt. Die bringt dann die Rechtsprechung rein und das ist immer interessant. Also jedenfalls aus meiner Perspektive, da dann die Themen auch ins Heft zu tragen.
Und was kam so am häufigsten vor in den letzten Jahren? Gibt es irgendwie ein Thema, das sich immer wieder durchzieht, weil es immer wieder neue Rechtsprechungen dazu gibt?
Gut, ich habe es jetzt nicht ausgezählt, welche Themen wir wie oft in den letzten 25 Jahren
auch Gefühl
im Heft hatten. Aber ich würde sagen, die Klassiker natürlich, Urlaub, Kündigung, Vergütung, Befristung, das werden die Themen gewesen sein, die wir immer auch oft im Heft gehabt haben.
Und jetzt muss ich noch ganz persönlich fragen, also von außen ist natürlich Arbeitsrecht vielleicht schon ein bisschen trocken, aber wir alle nehmen wahr, dass du wirklich für dieses Thema brennst und Arbeitsrecht ist das Wichtigste überhaupt. Was macht dir denn so wahnsinnig viel Spaß? Was begeistert dich so am Arbeitsrecht?
Also ich weiß jetzt nicht, ob das Arbeitsrecht das Wichtigste überhaupt ist, ja. Aber ich sag
schon.
Mal...
Moment, so stellst du es aber immerhin, Frank.
Ich sag mal so, es ist das Einzige, was ich kann, oder? Und das erleichtert mir natürlich die Perspektive und lässt mich immer wieder auch die Wichtigkeit betonen. Es ist, was mir Spaß macht, ist natürlich genau das, was den Praktiker wahnsinnig macht, nämlich, dass sich ständig alles ändert und nichts so bleibt, wie es ist und ständig alles neu ist. Und das macht das Arbeiten als Journalist aber spannend, ne? Immer wieder die neuen Themen aufgreifen, ins Heft tragen, vorstellen und Vorschläge machen, wie man es machen kann.
Und wir lernen da natürlich immer alle mit. Ich bin jetzt nur ein bisschen enttäuscht von dir, dass keine Antwort mit "Es kommt darauf an" begonnen hat. Das hatte ich jetzt eigentlich schon erwartet.
Das ist selbstverständlich im Arbeitsrecht. Es kommt immer darauf an. Da kann man sich immer elegant aus der Schlinge ziehen, wenn man eine Antwort nicht weiß. Mit "Es kommt darauf an" hat man immer eine richtige Antwort gegeben.
Du hast natürlich noch Unterstützung in unserem Redaktionsteam. Auch beim Arbeitsrecht wollen wir natürlich nicht unterschlagen, dass wir hier sozusagen eine kleine Auswahl unseres Teams hier im Podcast-Studio sind. Einige KollegInnen sind natürlich auch gerade im Urlaub und ehrlicherweise hätten auch nicht alle ins Podcast-Studio reingepasst.
Genau, das war tatsächlich eine pragmatische Entscheidung auch mitunter.
Genau, aber eine Stimme haben wir noch für euch. Genau, ich würde Matthias gerne noch ans Mikro bitten und ich stelle gerade fest, es wurde für ihn nach oben gestellt. Matthias, du bist jetzt auch seit 5 Jahren beim Personalmagazin, seit Oktober 23 Chefredakteur. Gib uns doch mal ein bisschen Einblick, was hat sich denn für dich verändert? Und vor allen Dingen würde ich mir wünschen, für dich jetzt so zum Ausklang ein bisschen eine Zukunftsperspektive. Was wird uns denn künftig noch so beschäftigen?
Ja, das Schlusswort, das ist immer das Dankbare. Ich glaube, in den Bewerbungen ist es ja auch so, der letzte Bewerber bleibt hängen und die anderen hat man schon wieder vergessen. Das heißt, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ich habe jetzt ein Fünftel dieser Jubiläumszeit, auf die wir zurückblicken, mitgemacht und stelle fest in der Zeit, die Themen wiederholen sich. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was man als Fazit oder auch als Ausblick nehmen kann. Es sind dieselben Themen, die in anderer Form immer wieder kommen, mit denen sich HR beschäftigt. Es geht um Qualifizierung, es geht um die Frage nach guter Führung, wie können Entscheidungen datenbasiert getroffen werden, wie kriegt man die passenden Kandidaten und Kandidatinnen ins Unternehmen. Und ich gehe auch davon aus, dass sich daran in Zukunft nicht so viel ändern wird. Vielleicht ändern sich die Labels, unter denen das Ganze stattfindet, und sorgen beim einen oder anderen für Belustigung. Aber im Kern, denke ich, werden die Herausforderungen dieselben bleiben und ich denke, wir werden auch in den nächsten 20 Jahren immer noch viel zu schreiben haben.
Du sprichst ein bisschen davon, dass wir auch ganz gerne mal Buzzword-Bingo spielen, wenn wir ehrlich sind.
Und wir haben die schönsten Buzzwörter für euch auch zusammengestellt in der Ausgabe. Und ich finde es sehr schön, Matthias, erstes Statement war, Qualifizierung ist ein wichtiges Thema. Da geht uns doch das Herz auf. Das heißt, wir haben auch noch viele Themen für den Podcast.
Ganz genau, die werden uns auf keinen Fall ausgehen. Und jetzt sehe ich aber, die Sektflasche wird hier ausgepackt, der Korken enthüllt. Unsere Producerin Severin haben wir nämlich gar nicht mit vorgestellt, ja, ist natürlich auch mit dabei und unterstützt uns hier.
Ich hoffe nur, dass dieses Podcast-Studio nicht unter Sekt
steht. Ja, das wäre gut. Vor allen Dingen nicht auch die Technik, bitte.
Und wir müssen nochmal betonen, es ist wirklich ein Schlauch hier und die Decke ist nicht hoch. Deswegen bin ich mal gespannt, wohin dieser Korken fliegen kann.
Achtung, Trommelwirbel.
Und?
Es geht ein bisschen lang, Severin.
Ja, das bin ich. Langer Cliffhanger.
Nee, Achtung.
Und jetzt
3, 2, 1. Yeah. So, jetzt können wir mal hier einschenken.
Das erklärt doch, warum wir 25 Jahre gebraucht haben als Anlauf zum Feiern.
Genau, wir haben ja neulich in einem Podcast gehört, fordern, fördern, feiern.
Ja, genau.
Ich würde sagen, wir gehen jetzt in Phase 3 über.
Also schon mal vielen Dank an euch, dass ihr heute mal mit dabei wart in unserem Studio. Wir hoffen, ihr hattet auch ein bisschen Spaß hier und habt ihr das zum ersten Mal ausprobiert, oder? Ihr wart alle noch nicht hier.
Nö, noch nie. Und noch danke nie. Für die Einladung. Ja.
Genau,
ich hoffe, wir müssen nicht wieder 25 Jahre warten.
Auch ihr, liebe HörerInnen, solltet ihr einen Sekt parat haben, dürft natürlich gerne mit uns anstoßen. Ansonsten sehen wir uns ja sicherlich auch in Köln bei der Zukunft Personal Europe.
Da haben Rainer und Matthias ein ziemlich spannendes Podium am 2. Messetag morgens um 9.45 Uhr.
Und am 1. Messeabend führen wir auch weiter, was wir hier gerade tun. Und wir feiern natürlich unser Jubiläum. Auch da werden wir sicherlich einige von euch noch treffen.
Aber jetzt stoßen wir erstmal an.
Ich habe auch ein Lachen.
Jawohl.
Ja, dann zum Wohl.
Zum Wohl.
Die nächsten 25, 50, 75.
So, ist jetzt ein bisschen schwierig aus dem Feiern noch wieder die Kurve zu kriegen, um diesen Podcast abzumoderieren. Aber ich würde sagen, wir feiern jetzt noch ein bisschen. Ihr könnt auch anstoßen, vielleicht in die Mittagspause gehen. Und wir sehen uns spätestens in Köln.
Genau, aber keine Sorge bis dahin. Wir haben es ja schon angekündigt. Wir machen dieses Jahr keine Sommerpause. Wir haben jede Menge Podcasts schon vorbereitet. Also bleibt auf dem Laufenden mit uns beim Podcast über
unser Portal, das wir jetzt ausreichend vorgestellt haben.
Genau. Oder natürlich auch über LinkedIn. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen,
tschüss und bis zum nächsten Mal.
Also tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.
Neues lernen. Der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.